Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahn am Mikrofon und im Programm spanische Lokführer, die nun auch auf deutschen Schienen fahren, denn die Deutsche Bahn sucht händeringend Personal. Zunächst aber zur überraschenden Personalie Christine Lagarde, die die Bundeskanzlerin gestern Abend nach dem Verhandlungsmarathon in Brüssel so einordnete.
Manche Dinge passieren eben immer zum ersten Mal. Das ist einfach so, aber ich glaube, Christine Lagarde verfügt über so viel Erfahrung und Wissen, dass sie auch weiß, was sie vielleicht nicht weiß und wo man jemanden fragen muss. Sie wird es mit Umsicht und großem Engagement so machen, dass es dem Euro gut gehen wird. Davon bin ich überzeugt.
Seit 2011 führt die Französin den Internationalen Währungsfonds. Nun soll Christine Lagarde also nach dem Willen der Staats- und Regierungschefs Mario Draghi beerben und Präsidentin der Europäischen Zentralbank werden. Ein Novum nicht nur, weil es noch nie zuvor eine Frau an die EZB-Spitze geschafft hat, sondern auch, weil die 63-Jährige als Juristin wahrscheinlich noch nie ein geldpolitisches Seminar besucht hat. Dennoch gehört Lagarde schon heute zu den mächtigsten Frauen in der Finanzwelt. Viktor Goitgar berichtet.
Der Personalpoker ist gespielt, die Gegner im Kampf um die Top-Jobs in der EU sind ausgestochen, jetzt liegen die Karten auf dem Tisch. Wenn es nach dem Willen der EU-Staats- und Regierungschefs geht, dann soll IWF-Chefin Christine Lagarde den Chefposten in der Europäischen Zentralbank einnehmen und damit sozusagen künftig den Draghi machen. Denn die Amtszeit des aktuellen EZB-Chefs Mario Draghi endet schon in Kürze, Ende Oktober nämlich. Lagarde war eine Überraschung für viele, denn in den Listen, wer den Job wohl machen könnte, ist sie nie aufgetaucht. Da wurde über den strengen Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann gesprochen oder über den französischen Zentralbankchef. Aber Lagarde, da wäre niemand drauf gekommen. Inhaltlich dürfte Lagarde die lockere Geldpolitik von Mario Draghi fortführen. Erst in der vergangenen Woche hatte sie gesagt, die Weltwirtschaft mache gerade eine schwere Zeit durch und die Notenbanken täten gut daran, ihre Politik daran anzupassen. Zwischen den Zeilen heißt das wohl, die Geldhähne bitte offen halten. Die Reaktionen auf Lagardes Nominierung waren gemischt. Manche loben die Politikerin, sie könne die Entscheidungen der Zentralbank besonders gut kommunizieren. Andere Ökonomen haben aber die Nase gerümpft. Lagarde war nämlich lange Politikerin, Finanzministerin und ist ein Mensch mit politisch klaren Positionen. Da fürchten viele, dass der Einfluss der Politik auf die Zentralbank steigen könnte. Und diese Institution soll ja gerade eigentlich unabhängig sein.
Ja, und diese Bedenken aus dem Beitrag von Viktor Goitgar, die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Samir Ibrahim, ja, ein Experte der Sprache in Bezug auf die Personalie Lagarde, heute schon von einem Rockstar jetzt an der Spitze der EZB. Schadet oder nützt das nun der Notenbank? Wie wird das denn bei Ihnen gesehen?
Ja, das wollen wir gleich mal in unserem Börsengespräch heute klären. Ich habe dazu Carsten Bjeski eingeladen, den Chefvolkswirt der ING. Das ist einer, der lange Jahre in Brüssel in dieser Position gelebt, auch gearbeitet hat. Er kennt den Betrieb dort, also wie aus seiner Westentasche weiß, wie diese Hinterzimmerdiplomatie in Brüssel so läuft. Ob man ausgerechnet die Grande Dame der Finanzwelt jetzt als Rockstar bezeichnen kann, das sei mal dahingestellt. Aber Herr Bjeski, eine Frau an der Spitze der EZB, ist das nicht was?
Na, das ist ganz super, aber ich denke, viel wichtiger ist das, dass wir eine Frau haben, die überhaupt keinen volkswirtschaftlichen Hintergrund hat. Also noch interessanter, wir haben jetzt, dass die beiden großen Notenbanken der Welt, die amerikanische Fed und die EZB, dann bald von zwei Juristen geführt werden. Also das ist erstmal ein Unikum. Da muss ich doch sagen, da muss man doch erstmal schlucken.
Neuer Führungsstil zu erwarten, wenn dann Lagarde bei der EZB übernimmt, ist ja wahrscheinlich ein bisschen anders doch als Draghi oder Trichet, sein Vorgänger.
Ja, ganz deutlich. Ich denke, Draghi, den hätte man wahrscheinlich auch mitten in der Nacht anrufen können. Der hätte einem noch die letzten Einkaufsmanager-Indizes vorgebetet oder der hätte den IFO-Index noch vorhergesagt bei Lagarde, wenn wir wieder mehr so eine Moderatorin haben. Eine Kommunikatorin. Und das Interessante wird auch sein, wir hatten natürlich jetzt eine EZB mit Mario Draghi, mit Peter Prat, mit Vitor Constantio und Benoît Cure, die eigentlich intellektuelle Vordenker waren. So, die fallen jetzt alle weg bis zum Ende des Jahres. Also es kann durchaus sein, wir haben zwei ehemalige Politiker an der Spitze, dann sitzen den Spanier de Guindos und Frau Lagarde. Ich denke, dass einfach dieses intellektuelle Powerhouse in der EZB verschwinden wird. Und damit können wir durchaus eine Machtverschiebung auch sehen. Hin zu den Mitarbeitern, aber auch mehr zu den nationalen Notenbankpräsidenten.
Also ich merke schon, die Personalie ist mit der Personalie Lagarde nicht gleich erledigt. Da steht noch einiges an. Wie steht es denn dann jetzt um die Unabhängigkeit auch der Notenbank? Wir haben es ja jetzt schon mehrfach gehört. Lagarde Politikerin, keine Notenbankerin von Hause aus. Muss man sich da Sorgen machen?
Na, von der Symbolpolitik schon. Ja, von daher ist es schade, dass es eigentlich so gelaufen ist. Aber letztendlich, wenn Frau Lagarde sitzt, dann ist die Institution stärker als jede einzelne Person. Ich denke, die EZB weiß ganz genau nach 20 Jahren, dass das wichtigste Gut einer Notenbank ist ihre Unabhängigkeit. Also wir haben schon genug Leute gesehen, die dann innerhalb des Hauses auf Linie gebracht werden. Also da mache ich mir keine Sorge, dass jetzt irgendwie die Politik einen stärkeren Einfluss hätte auf die EZB.
Umgekehrt hatte ja die EZB sehr starken Einfluss auf die Politik. In letzter Zeit ist das vielleicht auch so eine Form des neuen Realismus, der man da in Europa folgt.
Wenn man es positiv sieht, könnte es durchaus sein, dass Frau Lagarde vielleicht auch ein bisschen deutlicher sein wird als Mario Draghi, indem sie den Regierungen deutlich machen kann, pass auf, die Geldpolitik kann bis hierhin etwas machen, aber nicht weiter. Es ist jetzt auch mal wirklich an der Zeit, dass die Regierungen ordentlich Dampf machen bei mehr Integration in Europa, aber auch vielleicht bei mehr Geld ausgeben.
Und weil sie es bisher nicht tun, sind die Zinsen nach wie vor so niedrig, wie sie sind. Das ist ja nur auch eine Frage, an der sich die Geister sehr schnell scheiden. Jetzt gilt Lagarde als Freundin niedriger Zinsen, auch zur Ankurbelung der Wirtschaft. Das ist aber keine originäre Aufgabe der Europäischen Zentralbank.
Nö, aber schon, solange die Inflation so niedrig ist, ja, das ist ja was, was Mario Draghi auch deutlich sagt, solange die Inflation so niedrig ist, hat die EZB auch die Verpflichtung, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Bei Frau Lagarde ist es mal ganz interessant, wir wissen nicht, was ihre persönliche Meinung ist, denn sie hat immer wieder die Linie des Internationalen Währungsfonds gepredigt. Was, wofür sie wirklich persönlich steht, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass natürlich die Linie vom IWF genau eine gleiche ist wie von der EZB. Das heißt, solange die Inflation niedrig ist, feuerfrei, Zinsen runter, eventuell auch mal wieder Anleihen kaufen. Und das ist natürlich was wahrscheinlich schon Herr Draghi, Frau Lagarde noch abnehmen wird. Denn das werden wir wahrscheinlich noch sehen vor Ende Oktober.
Da dürfen wir gespannt sein. Jetzt hat Frau Lagarde einen, wenn sie es denn wird, einen nicht ganz so leichten Job vor sich. Die EZB, die hat viele Jahre mit außergewöhnlichen Maßnahmen hinter sich, nicht nur die niedrigen Zinsen, auch die Anleihekäufe, vieles mehr, was sie da in der letzten Zeit auf den Weg gebracht hat. Es gilt ja auch, vieles wieder in normale Bahnen zu lenken, damit das Ganze hier auch wieder vernünftig weiterlaufen kann. Vor welchen Herausforderungen steht Lagarde denn, wenn sie es wird?
Ja, vor extrem vielen, genau, um dann eventuell irgendwann mal zu normalisieren. Aber ich fürchte, dass die größere Herausforderung ist, dass wir in Europa uns immer mehr in japanischen Verhältnissen bewegen. So, das heißt, normalisieren wird erstmal so schnell nicht auf der Tagesordnung stehen. Also sie wird erstmal, wenn sie antritt, dann am 1. November auch erstmal deutlich machen, steht sie für die gleiche whatever it takes Politik von Mario Draghi. Also ist sie bereit, den Euro, kostet was es kosten will, zu retten. So, und dann vielleicht 2020, 2021, wenn die Konjunktur wieder ein bisschen anzieht, dann hat Frau Lagarde die große Aufgabe, um wieder die Geldpolitik ein klein bisschen zu normalisieren. Und da müssen wir ihr viel Glück bei wünschen.
Jetzt eine Frage an den Kenner der Brüsseler Politik ganz zum Schluss noch. Denn es ist ja nun ein Postengeschacher, wie wir es da gerade gesehen haben. Frau von der Leyen geht dann eventuell nach Brüssel. Lagarde kommt dann eben nach Frankfurt zur Europäischen Zentralbank. Für Sie als Kenner der ganzen Geschichten da im Hintergrund, ist das Thema damit tatsächlich schon durch?
Ja, wir haben ja gerade gesehen, dass auch im Europäischen Parlament auch ein Sozialdemokrat gerade als Vorsitzender gewählt wurde. Das heißt, die Sozialdemokraten haben ihren Verlust akzeptiert, würde ich mal so sagen. Da wird man versuchen, noch irgendwie den Preis für andere Sachen hochzutreiben. Aber ich denke, das Personalgeschacher ist durch.
Sagt Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING. Herzlichen Dank.
Ja, dann schauen wir doch mal, Herr Ibrahim, auf die Finanzmärkte. Wie haben die denn auf die Nominierung von Lagarde reagiert?
Also am Devisenmarkt war es relativ ruhig, unerwartet. Der Euro, der hat ein wenig nachgegeben, steht jetzt bei einem $12,95. Der DAX, der ist nochmal kräftig gestiegen, zwischendrin sogar auf ein neues Jahreshoch. Aktuell steht er jetzt bei 12.609 Punkten. Das ist ein Plus von 0,6%. Auch deutsche Rentenpapiere waren gefragt. Die Umlaufrendite erneut gesunken auf nun minus 0,4%.
Und lässt sich auch eine Reaktion bei einzelnen Titeln ablesen?
Ja, durchaus. Besonders solche, die eben sensibel auf Zinsen reagieren, die sind gefragt gewesen. Immobilienwerte zum Beispiel. Hier steigen Deutsche Wohnen um rund 2%. Vonovia im DAX legen 2,8% zu. Aber auch Versorger sind gefragt. RWE beispielsweise mit einem Plus von 2,5%. Ganz weit vorne im DAX.
Schauen wir noch auf Bayer. Beim zweiten Glyphosat-Urteil in den USA muss Bayer möglicherweise weniger Schadenersatz zahlen. Macht das was mit dem Kurs heute?
Das ist natürlich eine Meldung, die hier gut ankommt. Aktien von Bayer legen 1,2% zu. Könnte mehr sein, aber in den USA ist das eben auch nur ein Teilerfolg. Bremsend wirkt auch noch nach, dass Österreich jetzt ja Glyphosat verbietet. Wobei sich hier die Geister so ein bisschen scheiden. Das Verbot, das könnte auch keinen Bestand haben, weil Glyphosat europaweit ja erlaubt ist und nationale Alleingänge, wie wir wissen, schwierig genug sind.
Dann schauen wir noch kurz in die zweite Reihe. Da fällt besonders der Windturbinenbauer Nordex auf.
Ja, hier treiben mehrere Großaufträge den Kurs, übrigens zu einem großen Teil aus den USA, interessanterweise. Allein 20 Turbinen sollen dann nach Texas gehen. Die Auftragsbücher bei Nordex sind voll. Das Volumen doppelt so hoch im ersten Quartal wie noch vor einem Jahr. Die Aktie entsprechend stark mit einem Plus von über 10% unterwegs.
Und zum Schluss fehlt uns noch der Goldpreis.
Ja, der fällt zurück auf jetzt 1.422,84 Dollar hier Feinunze.
Samir Ibrahim war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Es ist eine Klage, die deutsche Unternehmen gerne anführen, wenn sie die Gelegenheit haben, sich was von der Politik zu wünschen. Da heißt es oft, nicht nur die Steuerlast, auch die Abgabenlast sei zu hoch, sprich Personal einzustellen zu teuer, vor allem im internationalen Vergleich. Erst neulich hat eine Umfrage des Arbeitgebernahen Instituts der Wirtschaft ergeben, dass jedes zweite Industrieunternehmen hohe Arbeitskosten, die hauptsächlich aus den vom Arbeitgeber zu zahlenden Löhnen und Sozialabgaben bestehen, als Geschäftsrisiko wahrgenommen werden. Ist Arbeit also tatsächlich zu teuer in Deutschland? Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat das untersucht und was dabei herausgekommen ist, weiß Josefine Schulz.
35 Euro. So viel musste ein Arbeitgeber in der Privatwirtschaft im vergangenen Jahr für eine geleistete Arbeitsstunde ausgeben. Im Durchschnitt. In der Industrie kostete eine Stunde Arbeit 40 Euro, im Dienstleistungssektor fast 8 Euro weniger. Das hat das IMK-Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in seiner Studie zu Arbeits- und Lohnstückkosten errechnet. Insgesamt liegt Deutschland mit seinen Lohnkosten im EU-Vergleich auf Platz 6. Hinter zum Beispiel Schweden, Frankreich und Belgien, an der Spitze steht Dänemark. Für Sebastian Dolin, dem wissenschaftlichen Direktor des IMK, ist das trotz der relativ üppigen Lohnzuwächse in den letzten Jahren kein Grund zum Jubeln.
Also angesichts der aktuellen Arbeitsmarktsituation ist der Anstieg der Arbeitskosten in Deutschland eher ungewöhnlich schwach. Wenn man vor 10, 20 Jahren diese niedrige Arbeitslosigkeit gesehen hätte, würde man einen stärkeren Anstieg vor allem der Löhne erwarten.
Um 2,3% sind die Arbeitskosten im letzten Jahr gestiegen. Damit liegt Deutschland auf einer Linie mit dem Euroraum. Der Verband der Arbeitgeber findet die deutschen Lohnkosten naturgemäß zu hoch. Deutschland sei zu teuer, heißt es vom BDA. Je geringer das Arbeitskostenniveau, desto größer die Chance, Unternehmen und Investitionen anzuziehen. Dolin hält dagegen, dass Wettbewerbsfähigkeit nicht nur von Lohnkosten abhängt, sondern auch vom Produktivitätszuwachs. Die Lohnerhöhungen seien keine Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit, umso mehr, da Deutschland viele Jahre unter seinen Verhältnissen gelebt habe. Also hohe Produktionszuwächse, aber schwache Lohnerhöhungen hatte.
Einmal die Phase etwa von 2001 bis 2010, wo die deutschen Löhne relativ schwach gestiegen sind. Die Lohnkosten sind damals kaum stärker gestiegen als die Inflation. Das bedeutet, es gab praktisch keine Reallohnzuwächse.
Das drückte auf die Binnennachfrage und Importe, machte aber die Exporte günstig. Dolin gibt Deutschland deshalb eine Mitschuld an den wirtschaftlichen Ungleichgewichten im Euroraum. In Deutschland haben besonders die unteren Einkommensschichten von dem immer größer werdenden Kuchen seit Anfang der 2000er Jahre nichts abbekommen. Alexander Herzog Stein, beim IMK zuständig für Arbeitsmarktforschung und Ungleichheit, sagt:
Das heißt, es kam also sozusagen viel weniger bei den abhängig Beschäftigten an, als die gesamtwirtschaftliche Produktivität uns sozusagen ermöglichen würde.
Das hat sich zwar in den vergangenen Jahren durch die guten Tarifabschlüsse der Gewerkschaften geändert, aber die Wissenschaftler vom IMK gucken skeptisch in die Zukunft. Denn die Gewerkschaften machen die Höhe ihrer Lohnforderungen auch vom sogenannten Verteilungsspielraum abhängig. Der ist umso größer, je produktiver eine Wirtschaft wird. Aber genau diese Produktivitätszuwächse sind in Deutschland seit einer Weile kaum noch zu sehen.
Und einer der entscheidenden Faktoren, der dahinter steckt, ist einfach sozusagen zu geringe Investitionen in neues Kapital, in innovative Maschinen, aber auch in neue Technologien, Stichwort Digitalisierung, schwächen sozusagen den Produktivitätsfortschritt. Der gesamtwirtschaftliche Verteilungsspielraum, der da ist, sozusagen, der wird schmäler, wenn wir hier keine Trendwende bei den Investitionen sehen.
Sagt der IMK-Experte im Beitrag von Josefine Schulz. Auch in diesem Sommer ist es heiß und vor allem trocken. Was das für die Getreideernte bedeutet, dazu jetzt mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Bauernpräsident Joachim Ruckwied erwartet für dieses Jahr eine knapp durchschnittliche Ernte. In Mittel- und Ostdeutschland werde sie wegen der Trockenheit sogar unterdurchschnittlich ausfallen, so Ruckwied im Südwestrundfunk. Höhere Preise für Lebensmittel erwartet er aber nicht. Enttäuscht äußerte Ruckwied sich zu Plänen der Bundesregierung, die Versicherungssteuer für Landwirte zu senken.
Die Versicherungssteuer zu senken ist viel zu wenig. Wir brauchen endlich die Einführung einer steuerfreien Risikoausgleichsrücklage, sodass der Landwirt in guten Jahren Geld zurücklegen kann für beispielsweise Dürrejahre. Was wichtig ist, wir müssen uns auch öffnen für Versicherungslösungen, wie beispielsweise bei Hagel, sodass die Landwirte dieses Risiko selbst absichern können. Da brauchen wir aber Anschubfinanzierung seitens der Bundesländer und des Bundes.
Das Jahr 2018 hatte den Landwirten starke Einbußen beschert, viele beantragten staatliche Dürrehilfen. Ermittler haben den Hauptsitz des französischen Autobauers Renault durchsucht. Eine Sprecherin des Unternehmens sagte, man arbeite uneingeschränkt mit den Behörden zusammen. Weitere Details nannte Renault nicht. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hängt die Durchsuchung mit dem Ex-Renault-Chef Carlos Ghosn zusammen. Renault hatte Anfang des Jahres angekündigt, die Justiz wegen mutmaßlicher persönlicher Vorteilsnahme Ghosns einzuschalten. Eine kriminelle Gruppe soll einem Medienbericht zufolge mit betrügerischen Geldanlageplattformen im Internet Millionen erbeutet haben. Das berichten der Norddeutsche und der Saarländische Rundfunk. Demnach sind Tausende Deutsche unter den Betroffenen. Die Bande habe international agiert. Der Saarbrücker Oberstaatsanwalt Michael Görlinger zu den Ermittlungen.
Ganz ungewöhnliche, außergewöhnliche Dimensionen. Es haben im Laufe der Ermittlungen 35 Durchsuchungsmaßnahmen stattgefunden, über 5 europäische Länder verteilt. Das sind Callcenter, die sitzen im Ausland. Es hat Durchsuchungen in 2 solcher Callcenter gegeben.
Der Hauptverdächtige kommt aus Deutschland. Den Schaden schätzen die Ermittler auf etwa 10 Millionen Euro.
Silke Hane, vielen Dank. Wenn Züge ausfallen, wird schnell geschimpft. Manchmal ist die Ursache aber auch schlicht Personalmangel, sprich, dass sich kein Lokführer findet. An denen mangelt es nämlich bundesweit. So muss sich die Deutsche Bahn ganz schön strecken und ist nun auch in Spanien fündig geworden. Dort müssen angehende Lokführer ihre Ausbildung selbst bezahlen. Und die schlägt nicht selten mit mehr als 20.000 Euro zu Buche. Umso verlockender ist aus Sicht der Spanier das Angebot der Deutschen Bahn. Sie bietet eine kostenlose Ausbildung mit Jobgarantie, die, wie Marc Dugge berichtet, sehr gefragt ist.
Rashid kann sein Glück immer noch kaum fassen. Er ist einer von 30, die einen Ausbildungsplatz ergattert haben. Beworben hatten sich etwa 12.000.
Wie läuft das?
Ich habe die Anzeige damals im Internet gesehen. Ich dachte, das kann eine einmalige Chance sein. Die lasse ich mir nicht entgehen. Damals gab es noch nicht viele Bewerber. Deswegen habe ich es probiert. Und hier bin ich. Ich bin ausgewählt worden. Es ist wie ein Lottogewinn. Ein Lottogewinn, der für Rashid auch dringend nötig war. Er kommt aus der Gegend von Cádiz in Südspanien, wo besonders viele Menschen ohne Arbeit sind. Auch Rashid musste sich immer wieder mit Gelegenheitsjobs durchschlagen und damit Frau und 2 Kinder versorgen. Jetzt also die Ausbildung mit 47 Jahren. Seit Ende Mai muss Rashid erstmal intensiv Deutsch lernen, auch Fachbegriffe der Eisenbahner. Das ist kein Problem. Ein Problem ist dagegen, keine Arbeit zu haben. Ich werde kämpfen und die Gelegenheit, die sich mir bietet, so gut es geht nutzen. Nach den Sommerferien wird Rashid dann mit der eigentlichen Lokführerausbildung beginnen, bei Transfesa, einem Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Insgesamt dauert die Ausbildung 17 Monate. Ein Großteil davon verbringen die Lehrlinge in Deutschland. Dort müssen sie dann auch künftig arbeiten, sagt Barbara Grimm, Personalmanagerin der Deutschen Bahn. Sie ist für das deutsch-spanische Programm verantwortlich.
Ja, 2017 stellte sich heraus, dass wir in Deutschland doch wesentlich mehr Lokführer brauchen, als wir so auf die Schnelle finden können. Und die Kollegen von Transfesa haben uns angeboten, wir haben gerade eine Lokführerschule gebildet, wir können für euch ausbilden. So ging das Ganze los.
Schnell wurde klar, die Lehrlinge müssen auch in Deutschland ausgebildet werden, denn auf spanischen Bahnstrecken gelten beispielsweise andere Zugsignale. Deswegen werden die ausgebildeten Lokführer später auch nicht ohne weiteres nach Spanien wechseln können. Die Ausbildung ist eine Entscheidung für eine Zukunft in Deutschland. Lina Welles ist für die Talentsuche bei Transfesa zuständig. Wir waren überrascht. Als wir das Projekt entwickelt haben, hatten wir Zweifel, ob wir genügend Kandidaten finden würden. Menschen, die Deutsch lernen und Lokführer sein wollen. In Spanien weiß man wenig über den Beruf. Aber dann wurden wir von Anrufen und Mails überwältigt. Unser Stellenportal im Internet ist zeitweise zusammengebrochen. Grund für den Ansturm sind auch die guten Bedingungen. In den ersten 8 Monaten in Spanien verdienen die Lehrlinge 1.500, in Deutschland dann 2.300 Euro. 2 kostenlose Heimflüge gibt's inklusive. Und nach der Ausbildung winkt eine unbefristete Festanstellung bei der Deutschen Bahn, inklusive Betriebsrente. Darauf hofft auch Alvar Garcia. Er hat in Spanien studiert. Einen Job fand er nicht. Auch nach den schlimmsten Jahren der Wirtschaftskrise seien die Jobaussichten hier immer noch mies, sagt er. Es ist schon mal nicht einfach, überhaupt eine Stelle zu finden. Aber wenn du eine hast, kannst du von dem Geld oft noch nicht mal deine Miete bezahlen. Alvar hat in Deutschland gelebt. Er weiß, welches Leben ihn dort erwartet. Mit Mitte 30 ist auch er für einen Lehrling relativ alt. Aber die ganz Jungen wollen sie hier sowieso nicht. Das Mindestalter für die Ausbildung liegt bei 25. Damit wollen Bahn und Transfesa sicher gehen, dass die Kandidaten eine gewisse Reife und Erfahrung haben und sich nicht blauäugig in das Abenteuer stürzen, das da heißt Lokführer in Deutschland.
Marc Dugge berichtete. Zur Wirtschaftspresseschau. Fast ein Jahr lang hat die Baulandkommission von Bundesminister Horst Seehofer darüber beraten, wie mehr Grundstücke für den Bau neuer Wohnungen bereitgestellt werden können. Doch das Ergebnis hat die Kommentatoren enttäuscht.
Der Weser-Kurier aus Bremen nennt die Empfehlungen der Experten einfallslos. Keine Spur von innovativen Ideen. Vorschläge der FDP zum Beispiel, Steuererleichterungen für Landwirte zu ermöglichen, die Bauland bereitstellen, wurden ignoriert. Das Gremium empfiehlt Bund, Ländern und Kommunen lediglich, öffentliche Grundstücke vergünstigt bereitzustellen. In weiten Teilen sei das Papier eine Ansammlung von Altbekanntem, meint auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Für all diese Empfehlungen hätte es wahrlich keiner neuen Kommission bedurft. Der Rat an die Kommunen, Grundstückseigentümer zum Bauen zu verpflichten und Vorkaufsrechte stärker zu nutzen, mag zwar auf den ersten Blick plausibel erscheinen, doch solche Instrumente werden viele rechtliche Auseinandersetzungen nach sich ziehen. Was helfen würde, wäre eine bundesweite, drastisch entschlackte Bauordnung. Zu einer solchen sind jedoch die Länder nicht bereit. Die Süddeutsche Zeitung betont, am Verdrängungskampf in den Metropolen wird sich nichts ändern, wenn nicht endlich der Boden dem spekulativen Markt entzogen wird. Wie das gehen kann, hat Hans-Jochen Vogel, ehemals Münchens Oberbürgermeister und Bundesjustizminister, bereits in den 70er Jahren dargestellt. Über einen Planungswertausgleich ließen sich die leistungslosen Gewinne aus der Bodenwertsteigerung abschöpfen. Außerdem müsste endlich die Spekulationsfrist gestrichen werden, damit private Eigentümer auch nach 10 Jahren noch ihre Gewinne aus Immobilienverkäufen versteuern müssen. Auf teils heftige Kritik stößt auch die Standortwahl für die vom Bund geförderte Batteriezellforschungsfabrik. Sie soll in Münster entstehen. Typisch, schimpft die Thüringer Allgemeine aus Erfurt. Dresden und Hermsdorf, wo das Fraunhofer-Institut an keramischen Batterien forscht, werden übergangen. Die ganzen Reden in Berlin, dass man verstanden habe, dass man nun endlich, so wie seit Jahrzehnten versprochen, die strukturelle Benachteiligung des Ostens beenden wolle, alle leer, alle hohl. Spätestens ab September, wenn in Ostdeutschland gewählt wird, dürfen sich die dortigen Unionsverbände bei ihren Bundesministern bedanken, die für diesen Skandal verantwortlich sind. Nein, die Zerstörung der CDU benötigt keinen YouTube-Rezo.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau, und mehr aus der Wirtschaftsredaktion gibt's dann wieder ab 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Gleich nach den Nachrichten geht's hier weiter mit Deutschland heute und Ute Meier, die unter anderem fragen wird, ob der Waldbrand bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern nun unter Kontrolle ist. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.